Hallo, ich begrüße euch zu meinem Vortrag über OpenHPC. Ich möchte da kurz eine Einführung geben, was es ist, wozu es ist, wie es entstanden ist und wie man es nutzen kann. Ich habe eine kleine Demo am Ende, wo ich eine Installation hier auf zwei Raspberry Pis vorführen kann, wie es genutzt wird. Ich bin bei Red Hat. Ich arbeite an OpenHPC mit und ich bin auch noch tätig in der Prozess-Container-Migration. Ich bin also in zwei Feldern tätig. Wie ich zu dem HPC-Thema gekommen bin, ich habe früher HPC-System hier in Baden-Württemberg in Esslingen an der Hochschule 1 betreut. Das war im Rahmen vom ganzen HPC-Computing hier in Baden-Württemberg und bin da jetzt bei Red Hat, weil wir so ein bisschen reingerutscht aus Versehen. Ich werde damit anfangen, eine Einleitung ein bisschen zu HPC geben, weil HPC ist sehr viel und ich werde halt so ein bisschen aus meiner Sicht berichten, wie ich HPC kenne und einfach um ein bisschen zu Verständnis zu haben, wenn man es nicht kennt, was man da so alles machen kann und was es alles sein kann. Dann möchte ich was zu eben, wie OpenHPC entstanden ist und warum es das gibt. Und das hatte ich alles schon mal gesagt. Das jetzt zu OpenHPC. Das Wichtige ist bei OpenHPC, es geht um Building Blocks. Also man hat viele einzelne Teile hier. Ich habe es auch mitgebracht zum Bauen. Und im Endeffekt kann jeder das bauen, was er will. Also OpenHPC gibt einem verschiedene Tools an die Hand und man kann die entsprechenden, die man für seinen Cluster nutzen möchte, eben aussuchen und so zusammenstecken, dass es eben genau für den Zweck, den man im Sinn hat, passt. Als ich mit OpenHPC angefangen habe, also mich da mit einzudenken, war eine meiner ersten Fragen, warum bloß? Also das scheint mir alles sehr das Rad neu zu erfinden. Das gibt es alles schon in den verschiedenen Distributionen, sind die ganzen Pakete, die OpenHPC anbietet, sind die alle schon da? Das hat sich irgendwie alles unnötig angefühlt, als ich mich dann aber länger damit beschäftigt habe. Klingt mein Telefon. Als ich mich länger damit beschäftigt habe, hat es dann tatsächlich auch für mich Sinn gemacht und ich hoffe, dass ich diesen Sinn hier auch ein bisschen verdeutlichen kann, warum es doch eine gute Sache ist. Die Probleme, die OpenHPC versucht zu lösen, wenn man sie ohne HPC-Hintergrund betrachtet, würde man heutzutage vermutlich darauf kommen, dass Container eigentlich genau die Lösung sind, die man haben möchte. Aber die bekannten Container-Implementationen sind nicht wirklich sehr akzeptiert bisher im HPC-Umfeld. Zur kurzen Einführung, wie ich HPC erlebt habe und meine Erfahrung ist, dass im Endeffekt sehr viele Dinge können HPC sein. Es kann von der Architektur her können die zwei Systeme, die ich hier habe, kann man durchaus als HPC-System von der Architektur her bezeichnen. Es können aber auch Millionen von Kernen sein, die man hat. Ein übliches Bild, das man von einem HPC-System hat für vielleicht einen mittelgroßen, kleinen Cluster oder auf jeden Fall für die Systeme, die OpenHPC versucht anzusprechen, ist, man hat die Compute Nodes, also da wo die tatsächliche Rechenarbeit stattfindet, da gibt es dann viele in dem System und die sind normalerweise über zwei verschiedene Netzwerke verbunden. Man hat ein Ethernet-Netzwerk, das ist meistens für Konfiguration, Management, Administration, auch zum Starten der Jobs ist es gedacht. Und dann gibt es eben noch ein Highspeed-Netzwerk, das ist oft in kleineren Systemen, ist das gerne mal InfiniBand. wo dann die tatsächliche Daten während der Rechnung zwischen den Knoten drüber gehen. Der Grund für die Trennung ist, dass InfiniBand eben ein Netzwerk ist, das mit relativ niedrigen Latenzen die Kommunikation, die zwischen den Knoten stattfindet, versucht kurz zu halten, weil da kann unter Umständen die meiste Zeit verloren gehen und deshalb ist eine Sache, die man oft sieht, diese Aufteilung. Dann gibt es oft noch ein zentrales System, das das Ganze steuert, das ist dieser Master hier. Das ist auch oft der Login-Knoten und dann gibt es noch ein zweites System, wo sich die Nutzer dann von außen einloggen können. Das Netzwerk innerhalb des Clusters ist oft vom Internet getrennt. Und was auch noch sehr oft verfügbar ist, ist eben ein paralleles Dateisystem, wo die Nutzer ihre Daten ablegen können. Und das parallele Dateisystem ist oft über das schnelle Netzwerk anverbunden, um eben die Daten von den Knoten, die in der Rechnung beteiligt sind und Daten schreiben, möglichst zügig eben auf die Platte zu kriegen, um eben auch nicht Zeit zu verlieren, die für die Rechnung draufgehen kann. In echt könnte das so aussehen, das ist so ein Blade Center, das sind, ich glaube, 10 Blades und die grauen Kabel, das sind die Ethernet-Kabel, da kommen die Daten her, die Jobs werden über das verteilt und die schwarzen Kabel, die man nicht sieht, da wo man nur die weißen Fähnchen sieht, das ist in dem Fall hier InfiniBand und darüber ist dann die tatsächliche Kommunikation während der Rechnung. Möchte ich ein paar Beispiele geben, von die mir begegnet sind, als ich im HPC-Bereich beschäftigt war. Es ist oft eine Mischung aus freier Software und proprietärer Software, also man muss Lizenzen kaufen, aber man kann auch freie Software, gibt es verschiedene Einsätzen auf den Systemen, die Rechnungen durchführen und Beispiele, die ich gesehen habe, wir haben großflächig versucht zu berechnen, an welcher Stelle setze ich denn meine Windgeneratoren hin und einfach um zu wissen, bevor ich die Dinger baue, wo ist die beste Ausbeute an Wind und Strom. Das Programm, das da benutzt wurde, war in dem Fall ANSYS. Dann habe ich jemanden unterstützt, der so chemische Luftabzüge simuliert hat. Der hat das mit OpenFOAM gemacht, ist dann ein Stück freie Software und dann wurde eben berechnet, wie kann man das am besten gestalten, damit auch wirklich alles abgezogen wird, was in dem Abzug drinsteckt. Dann habe ich einige Studenten betreut, die mit StarCCM Plus ihre Rennautos simuliert haben, bevor sie dann tatsächlich auf die Strecke gegangen sind. Ich habe Leute unterstützt, die Data Mining gemacht haben. Die haben dazu die Sprache R genutzt, um ihre Daten zu analysieren und irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen. Und so gibt es noch sehr viele. Und die meisten Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das war tatsächlich im Ingenieursbereich, also wo irgendwelche Systeme simuliert wurden. Ich habe tatsächlich auch mal mit Leuten aus den Social Sciences zusammengearbeitet, die haben tatsächlich auch HPC genutzt, um Informationen aus ihren Daten rauszuziehen. Also es ist ein sehr breites Feld und es ist wirklich schwierig zu sagen, was HPC ist, aber das ist eben meine Erfahrung, wie ich HPC-Systeme erlebt habe. Und wenn man so ein HPC-System betreibt, dann ist eins, was viele HPC-Sites machen, ist eben einen bestimmten Satz an Software ihren Nutzern zur Verfügung stellen, damit die das nicht selber machen müssen. Und das Problem ist oft, dass die Software, die sie zur Verfügung stellen, die kommt also nicht vom Betriebssystem her, weil entweder ist es zu alt, zu neu, ganz anders und weil eben die Betriebssysteme, die im HPC-Bereich eingesetzt werden, oft andere, ganz andere Lebenszyklen haben als die Software, die Nutzer tatsächlich brauchen, ist also eine der Aufgaben von den Betreuern von den Systemen, Software anzubieten und die am besten in verschiedenen Versionen, weil jeder hat eben so sein spezifisches Gebiet und was viele Nutzer auch nicht wollen, ist, dass die Software abgedatet wird, weil nämlich wenn da irgendwie eine Änderung in den Ergebnissen kommt, dann soll die eben nicht durch das Software-Update kommen, sondern eben, dass sich die Daten geändert haben oder irgendein anderes Ergebnis rauskommt. Auf jeden Fall möchten die Nutzer von dem HPC-System, die wollen nicht, dass sich ihre Daten ändern, weil der Compiler neuer ist und irgendwas anders optimiert oder sowas. Und deshalb muss man eben die Software, die angeboten wird, in vielen Versionen anbieten. Und das grundlegendste Ding ist, was die meisten Leute wollen, wenn sie was selber übersetzen, sind sie eben, sie wollen verschiedene Compiler haben und dann gibt es eben GCC wollen sie in verschiedenen Versionen, sie wollen LLVM in verschiedenen Versionen, sie wollen proprietäre Intel oder den ARM HPC-Compiler in verschiedenen Versionen. Also habe ich verschiedene Compiler schon mal in verschiedenen Versionen, da habe ich schon mal einen ganzen Satz an Compilern, die ich auf meinem System installiert habe und dann drüber, um eben zwischen den Knoten zu kommunizieren zu können, wird oft MPI eingesetzt. Und das Praktische hier ist, es gibt gleich mehrere Implementationen von MPI und jedes MPI wird dann natürlich mit jeder Permutation vom Compiler übersetzt. Also ich habe viele Compiler, dann viele Versionen von den MPIs und die übersetze ich alle miteinander und im Endeffekt kommen dann Sachen raus, die dann irgendwie sowas haben. Also ich habe mein Paket, das ich installiert habe für die Nutzer und dann hänge ich noch den Compiler-Namen und den MPI-Namen dran und dann weiß der Nutzer ungefähr, was er da hat und versucht es dann immer wieder zu nutzen. Ein Beispiel von einer Software, von einer Bibliothek, die dann installiert ist, die ich dann halt einmal FFTW ist dann einmal eben mit GNU7 und OpenMPI übersetzt und einmal mit GNU7 und MVApache 2 und dann nochmal mit dem GCC 6 und wenn ich zum Beispiel drei Compiler auf dem System installiere, jeweils in zwei Versionen, habe ich schon mal 6 Versionen von dem Compiler, den ich zur Verfügung stelle und wenn ich dann 6 Compiler habe und dann nochmal 3 MPIs und auch in 2 verschiedenen Releases für jeden Nutzer zur Verfügung stelle und dann mit jedem Compiler übersetze, dann bin ich schon bei 36 Personen, also nur von grundlegender Software, die ich dem Nutzer zur Verfügung stelle und die eben da obendrauf möchte man dann eben die eigentliche Software zur Verfügung stellen. Und um dieses System zu handeln, wird oft ein Tool benutzt, das nennt sich Environment Modules, da gibt es 2-3 verschiedene Implementationen und was die im Endeffekt machen ist, man sagt, lade mir diesen Compiler und diesen MPI und das Tool setzt dann einfach die Pfade so um, dass der LD-Library-Path und der eigentliche Pfad für die Binaries so gesetzt wird, dass eben die Version, die der Nutzer will, als erstes gefunden wird. Und das ist, das habe ich jetzt schon an relativ vielen Stellen gesehen, also das scheint ein allgemeiner akzeptierter Standard zu sein, so eben die verschiedenen Versionen den Nutzern zur Verfügung zu stellen. Also es ist also diese Software zur Verfügung zu stellen, ist also so ein Schritt, den viele HPC-Installationen machen. Und das macht eben jeder irgendwie für sich, jeder hat es auch irgendwie automatisiert, jeder muss es eben irgendwie Art und Weise machen. Und man muss aber nicht nur eben die Software zur Verfügung stellen, es gibt auch noch Resource Manager, der eben die verschiedenen Knoten, die die Rechnungen machen, eben irgendwie verwalten. Also die Nutzer gehen nicht direkt auf die Knoten drauf, sondern die sagen immer, ich möchte einen Job mit so und so viel Zeit und Cores und Memory machen und der Resource Manager, der verteilt es dann eben entsprechend. Also wo der Job gestartet wird, wann er gestartet wird und wann er eben wieder beendet wird, weil die Zeit abgelaufen ist. Ein Beispiel von einem Resource Manager, das ist hier Slurm. Also ich sage jetzt hier auf meinem zentralen System, wo ich laufe, sage ich jetzt hier eben srun, das ist das Kommando, mit dem ich mit dem Slurm interface, dann sage ich hier führ mal Hostname aus und der führt dann eben auf irgendeinem von den freien Knoten führt er das Kommando Hostname aus und in meinem Fall kommt eben von einem meiner Knoten hier die Antwort zurück, der Calvin heißt. Und wenn ich das gleiche Kommando ausführe und sage, ich möchte aber, nimm aber 8 Cores, dann führt das eben auf 8 Cores auf und jetzt macht das halt viermal auf auf dem einen Raspberry Pi und viermal auf dem anderen und ich kriege dann eben diese das Ergebnis von diesen 8 Kommandos zurück. Also das ist die Aufgabe von dem Resource Manager. Ich sage ihm, mach was und er macht es dann eben so, wie der aktuelle Zustand vom Cluster es eben zulässt. Und das ist die eine Variante, ich kann ihm einfach direkt ein Kommando sagen, diesem Resource Manager. Die zweite Variante ist, was auch das Üblichere ist, ich gebe dem einfach ein Skript und da sage ich dem, was er machen soll. Und in dem Skript hier mache ich jetzt einfach, ich gebe das Datum aus, den Hostname, Schlaf 10 Sekunden und dann gebe ich wieder das Datum aus, einfach um zu sehen, dass da auch tatsächlich die Zeit vergangen ist. Dann da unten sage ich über S-Batch, gebe ich das dem Resource Manager und der sagt, okay, ich habe den Job, ich führe den irgendwann aus. Und wenn ich dann in die Ausgabedatei von dem Resource Manager rein, die mir der dann, wenn der Job fertig ist, ausgibt, dann sehe ich eben die Uhrzeit und dann sagt er mir den Hostnamen und dann nochmal 10 Sekunden später sagt er mir wieder die Uhrzeit und dann hat er eben dieses Skript so ausgeführt und auf den freien Ressourcen, die eben zur Verfügung waren. Es gibt weiter noch, was man macht oder im Hinblick eben mit OpenHPC, was oft für den Cluster notwendig ist, ist eben das Provisioning. Also wie kann ich meine hunderte von Knoten, die ich habe, wie kann ich da das Betriebssystem drauf bekommen? Also ich möchte nicht alle von Hand installieren, sondern ich möchte da irgendein Tool haben, das mir hilft. Es gibt so zwei Ansätze, also Stateful, ich nutze eine Platte drin, Stateless, ich mache alles übers Netzwerk und habe keine Platte drin, wo das Betriebssystem drauf ist. Da können temporäre Daten vielleicht drauf gespeichert werden, aber das machen so die verschiedenen Resource Manager, die es gibt. Das ist auch so ein Punkt, den viele gerne alleine machen, weil sie es eben schon so gewohnt sind. Aber das ist eben auch ein Punkt, den OpenHPC anspricht, um zu sagen, es gibt die Tools, wir stellen sie euch zur Verfügung, sodass ihr sie nutzen könnt, ohne eben das nötige Vorwissen zu haben. Jetzt könnt ihr auch einfach so mal ein HPC-Site installieren. Und das Ziel eben von OpenHPC ist, diese Duplikation von Schritten, um ein HPC-System ins Laufen zu kriegen, zu minimieren und den Leuten eben zu helfen. Wir haben es alles für euch vorbereitet, schaut euch an, so ist es ganz einfach. Nutzt es und ihr habt unter Umständen relativ schnell ein System laufen. Interessant ist zu wissen, warum das... In den USA ist die HPC-Landschaft ein bisschen anders. Also da gibt es auch klar die ganz großen Sites, aber so wie ich das in Gesprächen mitbekommen habe, ist es oft so, dass die bestimmte Forscher, die bekommen Geld für ihre Forschung und die kaufen sich dann den Cluster sozusagen privat für ihre Abteilung und dann setzen sie zwei Studenten dran, die das dann installieren müssen und wenn die dann mal weg sind, weiß auch keiner mehr, wie es funktioniert. Und das ist eben ein Punkt, wo OpenHPC versucht, dadurch, dass die Systeme dann halbwegs alle gleich sind, dass es irgendwie vielleicht auch einfacher ist für die zukünftigen Nutzer, das eben weiter zu nutzen. OpenHPC hat eine Mission und eine Vision. Das hier ist die Vision, dass eben diese Best Practices, dieses Wissen, was sich eben über die Jahre an verschiedenen Sites angesammelt hat, dass es eben gesammelt wird, dokumentiert wird und gemeinsam weiterentwickelt wird und die Mission sagt was Ähnliches. Momentan, das ist glaube ich auch nicht mehr ganz aktuell, sind die aktuellen Projektmember von OpenHPC, die da alle irgendwie involviert sind und mitmachen. Das ist also eine Sammlung von Firmen, von Universitäten, von den großen Labs in den USA. Und die versuchen eben da all ihr Wissen reinzubringen und eben gemeinsam eine Basis zu entwickeln, die hoffentlich für Nutzer dann irgendwie sinnvoll ist. Es ist ein Linux Foundation Projekt, also unter Leitung von der Linux Foundation, die managen das und aber im Endeffekt wird es von den Membern, der eigentliche Inhalt kommt von den Mitgliedern, die da bei dem Projekt mitmachen. Die Geschichte von OpenHPC ist, die ersten Diskussionen zu OpenHPC gab es bei der ISC 2015, 2015, bei der International Supercomputing 2015, da wurde das erste Mal darüber gesprochen, dass man sowas machen wollte, könnte. Dann die erste Version, die veröffentlicht wurde, der erste Satz von Paketen und Dokumentation wurde veröffentlicht für die Supercomputing 2015. Und seitdem gibt es eben regelmäßig neue Versionen, die meistens zu der Supercomputing oder zu der International Supercomputing kommen und dazwischen eben auch immer noch eine Zwischenversion, also jedes Quartal gibt es einen neuen Release, wo dann eben die vorhandenen Pakete einfach aktualisiert werden und neue Pakete mit aufgenommen werden. Also im Endeffekt kann jeder beantragen, fragen, ob ein bestimmtes HPC-Software-Paket eben in OpenHPC aufgenommen wird. Es gibt da so einen Prozess, man muss eben den Antrag stellen, das ist momentan bei GitHub, und dann geht dann eben die Community drüber und schaut, ob das Paket eben sinnvoll ist und ob es in der Form ist, wo man es akzeptieren kann, ob die Lizenzen auch passend sind, und dann kann es sein, dass es im nächsten Release dabei ist. Hatte ich am Anfang schon gesagt, das ist ein wichtiger Punkt von OpenHPC. Ich kann mir aussuchen, welche Komponenten ich haben möchte. Es ist nicht so, wir stellen uns ein HPC-System so vor und ihr müsst es genauso machen, sondern es gibt einige Stellen, wo man sich Sachen aussuchen kann und was man auch tatsächlich braucht. Also man nimmt nicht den ganzen Paketsatz, sondern eben das, was man für seine Site alles richtig erachtet. Es ist für x86, 64 und ARM 64 werden die Pakete gebaut. Es ist für CentOS und SLES wird es gebaut, die Pakete. Der Hauptzugangspunkt für die Nutzer ist ein Software Repository, ist eine Sammlung von RPMs und mit den nötigen Repository Definitions, dass die verschiedenen Tools, die eben die Pakete installieren auf dem Betriebssystem, darauf zugreifen können und eben das eben lokal installieren können. Es ist Compilers, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, dass das ein zentraler Punkt ist. Es ist tatsächlich momentan eben GCC, LLVM, dann hat sich Intel stark gemacht und den Intel Compiler, den proprietären, mit reingebracht. Also man muss eine Lizenz kaufen, aber wenn man eine Lizenz hat, dann kriegt man einen ganzen Satz an Paketen, die bereits mit dem Intel Compiler übersetzt sind, kann man sich runterladen. Das gleiche gilt für den ARM-HPC-Compiler, das funktioniert ähnlich, das gibt es noch nicht, aber das wird wohl in der nächsten Zeit rauskommen. Das sind die zwei proprietären Compiler, die dabei sind, und die zwei freien. Dann die verschiedenen MPIs, OpenMPI, MPage, MVarpage ist dabei, verschiedene numerische Bibliotheken sind dabei, FFTW, OpenBlast, PETSI, SuperLU, verschiedene IO-Libraries, dann Performance-Tools, und obendrauf eben gibt es noch Software Installation Frameworks. Es gibt so zwei Projekte, EasyBuild und Spec, die sind so ein bisschen ähnlich wie OpenHPC, aber auch anders, eben aus dem Grund, weil HPC-Nutzer Software haben wollen und da sehr abhängig sind von den Systemadministratoren und die meistens keine Zeit haben, zusätzliche noch 30 Softwarepakete zu installieren, gibt es eben zwei Frameworks, EasyBuild und Spec, die eben die Software für den Nutzer in sein Home oder wo auch immer rein installieren und eben auch die ganze Dependency Chain abarbeiten. Also das ist im Endeffekt ist das eine Verdopplung von dem, was OpenHPC macht, aber es ist eben eine gängige Praxis, die zu haben, und es wäre nicht sinnvoll, die außen vor zu lassen. Also man kriegt mit OpenHPC momentan also ein Grundsystem mit Grundsoftware und dann eben auch diesen Tools drauf, dass sich die Nutzer problemlos weitere Software oben drauf installieren können. Dann, was auch Teil von OpenHPC ist, ist dieses Provisioning, also die Installation von einem Cluster. Da gibt es einmal, ist dabei Werewolf, das unterstützt die Nutzer, um eben Stateful mit Platte oder Stateless zu installieren. Es ist auch dabei Xcat, das macht, glaube ich, nur State. Macht nur eins von den beiden, unterstützt es momentan. Dann gibt es verschiedene Resource Manager, die OpenHPC mitliefert. Slurm, das ist den ich in den Beispielen gezeigt habe. Es ist aber auch PBS Professional dabei. Und der Punkt, den ich persönlich faszinierend finde an OpenHPC ist, es ist nicht nur ein Satz von Software, der dabei ist und der installiert sich auch und der funktioniert auch, sondern es ist wirklich eine unglaublich, in meinen Augen, gute Dokumentation, die wirklich jeden Schritt niederschreibt, den man machen muss, um von einem Stück Hardware eben einen funktionierenden Cluster zu bekommen. Also es ist wirklich jeder Schritt dokumentiert, den man auf der Konsole eintippen muss, und das ist einer der, in meinen Augen, der größten Stärken von OpenHPC, die sie da tatsächlich liefern. Also es ist spannend für einfach für so ein Projekt von vielen, dass sich tatsächlich die Dokumentation so durchgesetzt hat als zentraler Punkt. Und die Dokumentation gibt es eben für jede Kombination, die da möglich ist, eben Betriebssystem, Architektur, dann für die verschiedenen Provisioning-Systeme, Werewolf, Xcat, für die verschiedenen Resource-Managers, Slurm, PWS Professional. Und da gibt es eben für jeden eine dedizierte Dokumentation, die eben darlegt, was man machen muss, um so ein System ans Laufen zu kriegen. Es ist eben auch, und in der Dokumentation sind die Schritte dargelegt, die man eingeben muss. Aber man gibt auch einfach eine Textdatei, wo alle Kommandos direkt drinstehen. Die kann man direkt auch so ausführen und kriegt, wenn es gut läuft, ein System hin, das HPC machen könnte. Und wenn es dann mal installiert ist, ist das User Interface, die Environment Modules bieten, unabhängig von der Architektur und unabhängig von dem SLES oder CentOS, das drunter läuft, sieht es für die Nutzer immer genau gleich. Also die kriegen genau die gleichen Bibliotheken, Compiler mit den gleichen Namen, den gleichen Pfaden. Also die müssen ihr Skript, das sie dem Resource Manager geben, um einen Job zu starten, im Endeffekt nur einmal für ein OpenHPC-System schreiben. Das sollte relativ übertragbar sein von einem OpenHPC-System zum anderen. Und jetzt habe ich noch eine kleine Demo hier laufen. Das ist also eine relativ einfache Demo. Es ist also eine HPC-artige Architektur hier. Ich habe einen Masternode. Das ist eine VM auf meinem Laptop. Und ich habe hier zwei Raspberry Pis, die meine Compute-Nodes sind. Und die sollen, ich lasse das Game of Life laufen mit grafischem Output. Grafischer Output wird bei einem HPC-System normalerweise nicht geben, weil es das ganze Ding eben so langsam macht, dass es nicht sinnvoll ist. Aber jetzt eben hier für die Demo habe ich das eben mit grafischem Output gemacht. Jetzt hoffe ich mal, es läuft, weil vorher lief es noch nicht. Sieht gut aus? Also jetzt sage ich meinem Batch-System, also meinem Resource Manager, ich möchte auf 8 Knoten mein Skript live.mpi starten. Das ist einfach nur ein Shell-Skript. Und die Sonderoption ist eben --x11, damit ich hier das Ding kriege. Und ich denke mal, der kommuniziert jetzt hier mit den Dinger, und jetzt, die Ausgabe ist jetzt auf Papier gelandet, aber das sieht jetzt so aus. Jetzt ist nochmal neu starten. Also das ist Game of Life. Man sieht jetzt hier die 8 Cores, die verschiedenen Farben. Also jeder Farbstreifen ist ein Core, der das von den 8, die ich hier habe, der das berechnet. Und wenn ich kann wieder von vorne starten lassen. Und das läuft jetzt eben hier in einer HPC-artigen Architektur auf den zwei Raspberry Pis. Ich habe noch eine zweite Variante, die die Farben nur nach System macht. Also das ist jetzt pro Core, und ich habe hier aber auch irgendwo eine, genau, die nur die zwei Systeme unterschiedlich einfärbt. Ist es auch, und da sieht man jetzt wieder, also ein System, das zweite System, und berechnet jetzt eben die Game of Life Quadrate da vor sich hin. Und, okay, und das war also das Setup von meiner Demo. Falls es nicht funktioniert hätte, hätte ich hier nochmal die Dinger, die Ausgaben. Und das war's schon, die schon am Ende. Gibt's Fragen?
Container sind in dem Umfeld nicht vorgesehen bis jetzt, oder? Also zumindest für so Auxiliary Services oder so.
Container für wie nochmal?
Für Monitoring, für weiß ich nicht.
Dass das in dem Container läuft oder wie?
Genau,
oder nee, Container, also es wird mit Es wird Singularity kann man installieren und seit neuestem ist auch Charlie Cloud, also Singularity und Charlie Cloud sind zwei Container Runtimes, die für HPC-Systeme entwickelt wurden und die kommen jetzt eben hier so langsam auch rein. Aber das ist auch das Einzige, womit man mit Containern zu tun hat. Ja, Container, ich denke, Container sind einfach was, wenn jemand Container einsetzen möchte, dann ist es momentan, würde ich mir die Architektur noch ganz anders vorstellen, die er vielleicht hat. Aber ja, aber sonst wird nur am Rand so ein bisschen leicht mit unterstützt.
Meinst du jetzt Kubernetes als Runtime für die einzelnen Knoten jetzt zum Beispiel? Nee. Oder? Weil außerhalb
so ist einfach ist es leider nicht. Nein, aber man könnte sich so vorstellen, dass man zum Beispiel halt irgendwelche exotischen Services in so einem Konstrukt hat, irgendwie zum Beispiel Monitoring oder sowas, dass man das halt containerisiert.
Weil ich meine, wenn es außerhalb des Computing-Containers ist, dann hat es ja eigentlich fast keinen, also dann hat es ja keine Überlappung,
oder? Ja. Nein, aber du könntest ja einfach hier in dem Umfeld irgendwelche Zusatzdienste haben, die du aus Update-Kunden oder sonst irgendwas halt entsprechend containerisieren wollen.
Also zum Beispiel das OpenHPC liefert ein komplettes Monitoring auf Nagios und Ganglia mit. Das wäre genau. Also wahrscheinlich so eine Sache, dass man den Container packt, genau. Um einfach sicher zu sein, das funktioniert auch noch zeitlang. Oder nicht geupdatet. Noch weitere Fragen?
Gibt es dafür irgendwie Images für eine VM oder so? Oder so? Ausprobieren kann?
Nee, der Weg wäre also ein CentOS oder Slash Image zu nehmen und dann eben die Anleitung befolgen. Also was ich auch nicht erwähnt habe, diese ganzen Anleitungen, die OpenHPC zur Verfügung stellt, gerade diese Recipes, wo die ganzen Kommandos eben in einer Datei drinstehen, die werden auch alle vor jedem Release tatsächlich in dem CI-System von OpenHPC alle durchgetestet. Also die machen einen Bare-Metal-Install von mehreren Knoten und gucken, dass das auch alles tatsächlich funktioniert, was sie behaupten, dass wie es sein soll. Also das wird für jeden Release wird das neu getestet. Also das funktioniert eigentlich meistens schon, was man von denen bekommt.
Und kann ich auf normaler CentOS 7-Installation installieren?
Ja. Also jetzt für IEC wird ein neuer Release rauskommen, der wird OpenHPC 1.3.5 sein und der wird für CentOS 7.5 gebaut sein. Also der letzte war noch für 7.4 und der ist jetzt von 7.5, der jetzt rauskommt. Wenn es keine weiteren Fragen hat, also baut euch Lego-Männchen zusammen. Ah, da hinten noch eine, gut.
Wie fühlten sich jetzt für den Anwender die Versionsauswahl an? Wenn man jetzt also sagt, ich will jetzt diese Version, dieses Game of Life zum Beispiel, das brauche ich jetzt in der GCC endlich Version.
Ja.
Du hast da dieses fertige Skript.
Achso, ich kann mal kurz reingucken, was in meinem Skript drin ist. Ah ja, ich bin, ich mach's mal größer. Ich bin auf das ganze Module Environments Tool gar nicht eingegangen, aber im Endeffekt sieht es jetzt so aus, ich sage hier Module Load GNU 6 und OpenMPI 3 und dann weiß das Tool, dass es mir eben die Pfade und die Bibliotheken von den beiden Tools in den Pfad reinlädt, damit, wenn ich jetzt mein Binary, als ich das Binary gebaut habe, habe ich es eben genauso geladen, dann ist der Compiler passend und der MPI-Compiler passend drin, dann übersetze ich es und zum Starten muss ich es dann eben wieder genauso machen, wie ich es auch zum Übersetzen gemacht habe, damit ich das gleiche Environment wieder habe und dass es funktioniert. Wobei beim Laufen könnte es auch funktionieren, ich habe es nicht getestet, wenn die Pfade von den Bibliotheken hart gecodet sind irgendwie, dann könnte es funktionieren. Ich habe es aber nicht getestet, das weiß ich nicht. Also das MPI-Run findet auf keinen Fall an der richtigen Stelle. Ja?
Könnte ich jetzt dieses MPI Live zum Beispiel auch in dieses Modulsystem einbinden? Oder?
Könnte man auch machen, ja, klar.
Also in dem Fall ist ständig Winkel interessant, aber wenn ich jetzt so kommerzielle Server habe, zum Beispiel CCM,
genau, dann wird man das einfach und also wenn man jetzt sagt, man nimmt ein OpenHPC-System, dann habe ich die Modules, die mir OpenHPC mitliefert, kann aber den Module Search Part, also wo dieses Module Environment Modules Tool nach Moduldefinition sucht, so erweitern, dass ich auch eigene Software da installieren kann. Also ich kann parallel zu der Software, die OpenHPC mitliefert, eben auch noch meine eigene Software on top installieren. Bei so kommerziellen Sachen wie StartCCM, die haben, glaube ich, keine Abhängigkeiten an irgendwelche solche Sachen, sondern die funktionieren, die bringen entweder alles mit oder funktionieren mit dem Base Operating System. Also da müsste ich kein anderes Modul davor laden. Aber Ja klar, man kann das erweitern, man kann eigene Module machen mit allem, was man will. Man kann den Modulpfad bestimmt auch so erweitern, dass er ins Home-Verzeichnis zeigt und dass ich also meine persönlichen Module machen kann, zusätzlich zu den Systemmodulen. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, baut euch Lego-Männchen, OpenHPC-Männchen, OpenHPC-Ingenieure, so viel ihr wollt. Und falls jemand zu IC geht, da ich bin am OpenHPC-Stand da, vielleicht sieht man sich nochmal. Gut. Dankeschön.